Effizienz durch KI. Den digitalen Wandel gestalten. Von den Besten lernen.
Herzlich willkommen bei Tech Talk, Voice of Digital. So heißt der Podcast von Computerwoche, CIO Magazin und CSO Online. Heute geht's um
Von den Besten lernen. Zu Gast bei mir im Studio ist Tobias Regenfuß. Er ist leitender Geschäftsführer Technology bei Accenture in der Dachregion. Er berät deutsche Unternehmen beim digitalen Wandel und auf dem Weg zum KI-gestützten Unternehmen. Mein Name ist Jürgen Hill. Ich bin Chefreporter Future Technologies bei Computerwoche und CIO.
Hallo, schönen guten Tag. Mein Name ist Tobias Regenfuß. Ich freue mich auf das Gespräch, lieber Jürgen.
Hallo Tobias, mit dir haben wir heute einen Experten zu Gast, der auch viel Know-how darüber hat, wie Unternehmen in anderen Ländern den digitalen Wandel gestalten und KI nutzen. Bevor wir jedoch tiefer in die Diskussion einsteigen, hätte ich mal eine Frage. Sind die deutschen Unternehmen in Sachen KI und Digitalisierung wirklich so weit abgehängt wie Land auf, Land ab immer wieder kolportiert wird?
Also Jürgen, ich glaube, das muss ein bisschen differenzierter beantworten. Ich glaube, wir haben wirkliche Champions, auch bei den deutschen, bei den deutschen Unternehmen, wie sie KI einsetzen, wie sie Digitalisierung treiben. Das ist insbesondere der Fall bei den vielen großen deutschen Unternehmen, die auch internationalen Footprint haben, die ein internationales Geschäft haben. Wenn wir schauen, was jetzt eine Mercedes macht, die sehr früh KI ins Fahrzeug gebracht hat, auch an der Nutzerschnittstelle, die dort experimentiert haben und eine generativen KI-Schnittstelle gebaut haben, kurz nachdem ChatGPT rausgekommen ist. Aber auch zum Beispiel ihr Unternehmen, was gerade auf der Consumer Electronics Show in Las Vegas einen riesen Impact gemacht hat, ist Kion, die ein deutsches Industrieunternehmen, die Gabelstapler bauen, die Logistik und Lagertechnik machen, die mit Nvidia-Technologie zusammen und auch, da sind wir sehr stolz drauf, auch mit unserer Hilfe, eine kompletten digitalen Zwilling ihrer Lagertechnologien gebaut hat, die dort in einem digitalen Zwilling Simulationen machen können über KI, Roboter und Logistiksysteme steuern können und eine kontinuierliche Rückmeldung zwischen der physikalischen Welt und dem digitalen Zwilling hat. Also das, was wir Industrial AI nennen, schon realisiert haben, haben wir ein paar wirkliche Vorreiter am Start. Die SAP macht extrem viel, die generative KI in ihre Produkte einzubauen mit Joule. Die SAP benutzt aber auch generative KI intensiv in der Softwareentwicklung, in Customer Support, in ihren internen Prozessen. Und ich könnte da noch viele Beispiele nennen. Also ich glaube, die großen Unternehmen haben das Thema genauso umarmt und treiben das wie viele der anderen internationalen Wettbewerber, ob sie jetzt aus Amerika sind, ob sie aus Japan sind oder aus anderen Bereichen. Ich glaube, wenn wir ein bisschen dann weiter runtergehen in die nächste Stufe, in den Mittelstand und in die kleineren Unternehmen, haben wir, glaube ich, mehr Nachholbedarf und noch weniger Verständnis und müssen mehr tun. Was mich sehr umgetrieben hat und umtreibt, war eine Analyse und Umfrage, die der Bitkom gemacht hat. In der eine der Fragen an die Bitkom-Mitglieder war, wie sehr haltet ihr generative KI denn für relevant und wie weit habt ihr euch damit beschäftigt? Und mehr als 50% der Unternehmen haben gesagt, nein, das spielt für uns entweder keine Rolle, auch in Zukunft nicht, oder wir haben uns noch nicht damit beschäftigt. Und das ist ein Weckruf. Und da müssen wir extrem viel tun, dass noch viel mehr Unternehmen sich an diesen Vorbildern orientieren und das Thema aktiv angehen.
Weckruf ist ein gutes Stichwort, kommen sicherlich später auch noch dazu. Mich würde jetzt mal interessieren, du hast ja einige Beispiele genannt und was sie schon in Sachen Digitalisierung unternehmen. Gibt es denn da irgendwelche Messgrößen, an denen ihr das festmacht? Ich bin in der Vorbereitung auf unser Gespräch zum Beispiel auf so ein Ding gestoßen wie den Digital Core Index. Was kann ich denn darunter verstehen? Oder inwieweit ist das eine Messgröße, um dann hinterher zu sagen, ja, den würde ich in die Champions League einordnen und Derjenige spielt eher in der Kreisklasse der Digitalisierung.
Okay, digitaler Core-Index, vielleicht sollten wir da erstmal mit anfangen, was meinen wir mit dem digitalen Kern und dann ein bisschen darüber reden, wie kann ich auch messen, wie weit bin ich in der Etablierung dieses digitalen Kerns. So für mich und für uns ist der digitale Kern so das technologische Rückgrat eines Unternehmens. Es ist so die Summe aller digitalen Fähigkeiten, die das Unternehmen befähigen, halt auch aus Technologie, Geschäftsvorteile sich zu schaffen, einen Wettbewerbsvorteil zu schaffen, schnell auf Marktanforderungen zu reagieren und auch schnell neue Geschäftsmodelle zu realisieren. Und wenn ich mir dann einen Doppelklick drauf mache, was heißt denn das? Das heißt, der digitale Core, ich bin in der Cloud, ich habe eine cloudbasierte Infrastruktur als Basis. Ich habe meine Unternehmensdaten in der Cloud und in einer hohen Qualität zentral bereitgestellt, dass ich sie auch erst mit KI erschließbar mache. Und dass ich darauf auch eine zentrale KI-Plattform habe und eine Automationsplattform, die aus den Daten nicht nur Erkenntnisse gewinnen kann, sondern dann auch über Automation im Unternehmen umsetzen und Geschäftsprozesse dynamisch zu orchestrieren. Das geht aber dann auch nur, wenn ich eins weiter hochgehe, habe ich meine Unternehmensgeschäftsfunktionen, meine IT-Services auch modular vorliegen, dass ich sie auch modular entsprechend orchestrieren kann. Und das ist so, sagen wir mal, der Stack des digitalen Cores, von der Infrastruktur in der Cloud über die Daten, eine KI-Plattform und die Fähigkeit, meine Geschäftsfunktionen flexibel zu orchestrieren. Und dann kann ich mir natürlich überlegen, gut, wie messe ich denn, wie weit bin ich denn in dieser Richtung? Da kann ich natürlich irgendwie sagen, wie viel bin ich denn in der Cloud? Wie viel habe ich noch in Legacy? Wie viel ist noch monolithisch und wie viel habe ich schon modularisiert? Kann auch anschauen, wie viel Budget muss ich denn eigentlich ausgeben für meinen IT-Betrieb und wie viel kann ich Investitionen in neue Initiativen machen. Das ist immer eine gute Messgröße, wenn wir Unternehmen anschauen, wo die da sind. Oder auch, dass ich anschaue, wie viel Geld gebe ich eigentlich für wirklich differenzierte Funktionalität aus im Vergleich zu Commodity-Backoffice-Funktionen, die ich eigentlich am besten von der Stange kaufen sollte. Andere Frage wäre, wie viel Daten sind denn schon für KI eigentlich erreichbar, sind erschließbar und liegen in einer guten Qualität vor? All diese Dinge können wir messen und die sagen uns, wo stehen wir denn auf der Reise dahin, dass ich einen echten digitalen Core habe, der mein Geschäft richtig in Richtung Technologie getrieben weiterentwickeln kann.
Wenn du diese ganzen Messgrößen mal zusammennimmst, gibt es da irgendwelche internationalen Vorbilder, wo du sagst, da könnten sich hier unsere deutschen Unternehmen noch eine Scheibe abschneiden oder von denen könnten sie lernen?
Also, wenn wir anschauen, haben die deutschen Unternehmen noch schon sehr viel Legacy und geben noch sehr viel Geld aus für Betrieb im Vergleich zu neuen Initiativen. Also da haben wir deutlichen Nachholbedarf. Wenn wir auch schauen, wie viel investieren deutsche Unternehmen für Forschung und Entwicklung und für Digitalisierungsinitiativen, sehen wir da auch in einigen Branchen noch deutliches Nachholbedarf. Und wir sehen auch, wer mehr für Digitalisierung ausgibt, bekommt auch mehr Impact und Geschäftserfolg im Markt. Da gibt es eine klare Korrelation. Da machen wir jährlich eine Studie zu dem Top 500 und können wir ganz klar nachweisen, dass diese Investitionen in Digitalisierung sich auf monetarisierenden Geschäftserfolg in dem Return on Investment, in Wachstum und auch in Profitabilität.
Du sprachst gerade schon so ein bisschen das Thema Adaption an, Zusammenhänge zu erkennen. Was sollte denn dann ein Unternehmen machen, um sein Digital Core für diese KI-Zukunft, ich möchte nicht mehr Zukunft nennen, sondern für die KI-Realität ist vielleicht sogar der passendere Ausdruck, das Unternehmen dafür fit zu machen?
Also jetzt glaube ich, einerseits eine technische Transformation, natürlich, das ist eine große Aufgabe. Wir haben echt noch viel aufzuräumen in der deutschen Unternehmenslandschaft. Von der Cloud-Transformation, da sind wir sicherlich im Rückstand, wenn wir uns andere Ökonomien angucken, insbesondere Amerika und auch Asien. Also Cloud-Transformation vorantreibt, das ist ein wichtiges Thema, weil die Cloud ist halt die Basis. Wenn ich in der Cloud bin, kann ich viele innovative und hochperformante Services nutzen. Plattform-Services, Datenbanken, auch KI-Services Messaging-Service, ich habe einen riesigen Werkzeugkasten, mit dem ich anders IT und Technologie entwickeln kann und auch betreiben kann, mit einer anderen Geschwindigkeit und mit einem anderen Preispunkt. Das zweite Thema ist, eine Datenplattform aufbauen, zentralisieren auf Basis von modernen Technologien. Und das dritte ist, ich muss meine Anwendung halt aufräumen und auch modularisieren. Parallel dazu, und das ist mindestens genauso wichtig, ist ja doch schon, dass ich meine Organisation entsprechend transformiere, meine Arbeitsweisen transformiere. Weil wenn ich die heutigen Prozesse in die Cloud schiebe, werde ich da nicht viel Geschwindigkeit gewinnen können und Effizienz, sondern dass ich mich auch meine Arbeitsweisen in der Art, wie arbeitet Business und IT zusammen, wie verwende ich DevOps, DevSecOps, wie benutze ich agile Verfahren. Und auch da gibt es noch, wenn wir das messen im Vergleich, haben wir da noch deutlichen Nachholbedarf und müssen mehr tun.
Du hast jetzt ein paar Dinge genannt, wo wir im internationalen Vergleich noch unsere Hausaufgaben machen müssen. Gibt es noch zwei, drei andere konkrete Punkte, die deutsche Unternehmen von den internationalen Vorbildern übernehmen sollten?
Also ich glaube, was erstmal auch vielleicht wichtig ist, zu schauen, wo sind wir in Deutschland auch richtig gut. Ja, wir haben eine tiefe industrielle Expertise, industrielle Fertigung, Maschinenbau. Wenn wir anschauen, was auch Siemens dort macht. Ich habe Kion als Logistikbeispiel genannt. Wir können über BMW reden und wie die dort die Produktion intensiv digitalisieren und auch KI einsetzen. Und ich glaube, das ganze Thema, diese Industrial AI, die ich am Anfang geschrieben habe, an dem Kion-Beispiel, das sollte wirklich unser Gebiet sein, in dem wir wirklich Exzellenz und auch top in der ganzen Welt sein sollte. Weil wir haben die Maschinen, wir haben die industriellen Daten, das können wir benutzen und unsere Produkte auch entsprechend digitalisieren, weil keine Industrieanlage in der Zukunft wird mehr abgenommen werden, wenn ich nicht auch einen digitalen Zwilling habe und KI-Services, die da drauflaufen. Auch das Thema Edge AI wird für uns sehr wichtig werden. Wir haben von Grundlagenforschung in Deutschland. Also wir haben viele Dinge, die wir benutzen können, um wirklich Deutschland auch weiter als Weltmarktführer in unseren Kernindustrien zu positionieren und weiterzuentwickeln.
Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, wo wir unsere Hausaufgaben machen. Gibt es denn, wenn du die internationalen Beispiele dir anschaust, auch irgendwo negative Erfahrungen, wo du sagst, das sind Fehler, die sollten wir grundsätzlich vermeiden.
Fehler zu machen ist ja auch gut, wenn ich davon lerne. Und gerade wenn wir jetzt schauen, natürlich sind alle aufgewacht und arbeiten intensiv an der Frage, wie bekommen wir denn jetzt von diesem Versprechen, dass generative KI so einen Wahnsinns Wettbewerbsvorteil, effizienten Qualität, neue Geschäftsmodelle ermöglicht, wie realisieren wir das denn in den Unternehmen? Und da werden natürlich extrem viele Fehler gemacht. Ich glaube, viele sind halt, erstmal muss ich mich damit beschäftigen. Der erste Fehler ist, dass ich, wie in der Bitkom-Studie angesprochen, dass ich glaube, das ist für mich nicht relevant. Das ist ein Riesenfehler, weil das Thema wird nicht weggehen. Das ist kein Hype. Das ist eine Kraft, die jede Industrie, die jede Funktion in jedem Unternehmen, in jeder Industrie massiv transformieren würde. Und wir müssen uns damit beschäftigen und müssen die Kompetenzen aufbauen. Das zweite Fehler ist, wenn ich mich damit beschäftige, dass ich sage, das ist ein IT-Thema. Das macht unser CIO und da können auch mal ab und zu in den Maschinenraum gehen und gucken, wie weit der oder die CIO sind und wann es Ergebnisse gibt. Das ist ein Thema, was von der Geschäftsführung, vom CEO, vom Aufsichtsrat getrieben werden muss, auch mit dem Anspruch zu sagen, wir treiben das in alle Teile unseres Unternehmens rein und wir müssen alle mitnehmen und alle müssen sich damit beschäftigen. Der CIO kann oder die IT kann ein Treiber und ein Enabler sein und viel in der Befähigung leisten, aber das ist ein Thema, was das ganze Unternehmen betrifft. Das ist, glaube ich, der zweite wichtige Fehler, der oft noch gemacht wird. Der dritte ist, dass man unkoordiniert Experimente überall startet, aber keine Struktur einzieht. Wie kriege ich denn aus meinen Experimenten dann irgendwann auch einen Wert raus und fokussiere mich auf die Sachen, die wirklich wichtig sind? Also diese ganze Frage, wie baue ich denn, ja, in der Berater sage ich dazu Governance, wie baue ich die Steuerungsstrukturen oben drüber auf, dass ich mich wirklich auf die Themen fokussiere, die Wert schaffen und nicht nur, weil es ein interessantes Experiment ist, sondern weil es mein Kerngeschäft transformieren wird und das dann auch kraftvoll umzusetzen. Da wird noch zu viel föderiert und unkoordiniert gemacht und auch zu wenig dann mit einer Idee, baue ich denn eine zentrale Plattform, baue ich diesen digitalen Chor auf oder baue ich digitale Krümel überall auf, die aber nie zu einem Chor werden. Das ist ein Fehler, da gibt es was zu tun und das bedarf auch kraftvollerer Investitionen und auch einem Programm. Ich habe von dieser digitalen Chor-Transformation geredet und die Mitarbeiterbefähigung. Ich habe schon kurz angesprochen, das Thema des breitflächigen Trainings, Qualifizierung. Wenn die Geschäftsführung mal gesagt hat und ein klares Bild gezeichnet hat, da wollen wir hin, ich werde die Belegschaft nur mitnehmen, wenn ich Ängste abbaue. Ich baue Ängste nur ab, wenn ich auch eine Befähigung schaffe, wenn ich die Mitarbeitenden mit dieser Technologie konfrontiere und die positive Erfahrung damit haben. Und dafür brauche ich wirklich ein Trainings-, ein Befähigungs- und ein Veränderungsprogramm. Das sind einfach so die vier Teile. Ne? Ich muss mich damit beschäftigen, ich muss es top-down machen, ich brauche eine Governance, ich brauche eine Technologieplattform dafür und ich muss meine Mitarbeitenden befähigen, über den gesamten, über das ganze Unternehmen und nicht nur in der IT.
Du hast gerade jetzt so bei den Fehlern auch schon sehr viele Aspekte angesprochen, die in das Doing gehen. Besonders gut hat mir da gefallen auch das Bild Krümel versus digitaler Chor. Da wäre jetzt meine Frage, wenn ein Unternehmen dieses Themen angehen soll, eher gleich von Anfang an den Big Bang planen oder aber lieber mit kleinen Projekten starten?
Also ich brauche ein Zielbild und ich brauche eine Vision, wo will ich eigentlich hin? Aber ich muss mit kleinen Projekten auch starten und ich muss über so Dinge ganz am Anfang, zum Beispiel mit Hackathons anfangen. Ne? Dass ich, und das ist ein super gutes Format, was unglaublich viel Energie in den Unternehmen freisetzt, wenn ich Hackathons treibe, die IT mit dem Business zusammenbringe und sage, hey, lass uns mal Ideen entwickeln, Use Cases und die bauen und ganz schnell umsetzen und dann prämieren wir die Besten, die das gemacht haben. Und ich brauche schon, ich muss auch im ganzen Unternehmen so eine Energie entwickeln, dass alle sagen, wir wollen uns damit beschäftigen und wir probieren viel aus. Aber dann muss ich auch sehr schnell sagen, okay, wo geben wir denn jetzt wirklich Geld für aus? Und welche der Blumen sollen mal in einen großen Baum wachsen, der einen richtig guten Durchmesser hat und der wirklich auch eine Veränderung im Unternehmen schafft? Also ich glaube, ich brauche diese weit längerfristige Vision, aber ich muss auch gleichzeitig viel experimentieren, aber in einem Rahmenwerk, was die guten Dinge schnell findet und dann das Geld wirklich auch in die wichtigen Bereiche und in wenige, aber zentrale Initiativen steuert.
Du hast auch im Zusammenhang mit den Mitarbeitern das Thema Vertrauen in die neue Technik Trust angesprochen. Ist das grundsätzlich, liegt da das Problem mehr wirklich auf der, sagen wir mal, menschlichen Seite oder ist Trust auch auf der technischen Seite ein Thema?
Das ist super, dass du es ansprichst. Ich glaube, das Thema Trust ist ein absolut zentrales, weil wir, wenn wir schauen, wie schnell sich generative KI und KI bewegt. Viele reden davon, Artificial General Intelligence, AGI. Eigentlich ist es gar nicht so wichtig, wann kommt das. Was wir sehen, ist eine Generalisierung von KI, die sehr schnell voranschreitet. Jede Woche kommt ein neues Modell raus. Wir können jetzt auch über DeepSeek reden und alles, was irgendwie passiert. Aber demnächst kommt O3 von OpenAI raus. Microsoft, Amazon, Google, Anthropic, Perplexity, etc. Ständig passiert, werden neue Fähigkeiten, die immer besser werden, die immer relevanter werden für wirklich und nützlich werden, um Geschäftsfunktionen zu transformieren und in Unternehmen eingesetzt zu werden. Also ich habe, glaube ich, das Werkzeug, was ich habe, ist mittlerweile sehr, sehr mächtig und es wird jeden Tag besser. Wir sind auf einer exponentiellen Kurve. Wenn es heute nicht gut genug ist, ist es in einem Monat vielleicht gut genug. Aber ich werde dieses scharfe Schwert nur nutzen können, wenn ich das Vertrauen habe. Und das Vertrauen aufzubauen ist wahrscheinlich das größte Hindernis wird sein, habe ich genug Vertrauen? aufgebaut, aber auch eingebaut. Also, dass ich einerseits sage, ich nur wenn ich experimentiere, wenn ich lerne, wenn ich auch einen Umgang damit habe, werde ich genug Vertrauen auch in das aufbauen, was diese KI tun kann. Es ist ein bisschen wie mit Kindern. Ich gebe Kindern mehr und mehr Freiheitsgrade. Und nur wenn sie es, ich als Elternteil, wenn ich meinen Kindern nie was zutraue, wenn sie auch nie was ausprobieren und nie diese Lernerfahrungen haben. Aber auf der anderen Seite müssen die Kinder auch lernen, wenn sie was missbrauchen, wenn was nicht funktioniert, dass sie auch korrigiert werden und dieses Vertrauen nicht missbraucht werden. Und genau das Gleiche brauchen wir in dem Umgang mit KI. Nur die Unternehmen, die sich damit beschäftigen, die ausprobieren und das challengen, werden das Vertrauen aufbauen, werden aber auch wissen, wie baue ich eine vertrauenswürdige KI. Das mit den richtigen Guardrails, mit einer Einhaltung der gesamten Standards, mit regulatorischen Konformität, mit einem Verständnis über Copyright Violation, über Data Bias, über Misuse etc., was neue Security-Fragestellungen, die dort entstehen. Das kann ich auch teilweise technisch lösen. Da muss ich die entsprechende Technologie auch bauen. Aber das schaffe ich nur, wenn ich es rausprobiere und tue. Also es ist so ein bisschen so ein kontinuierlicher Zirkel, der dort in Bewegung gesetzt werden muss und in Bewegung bleiben muss.
Deine letzten Punkte waren auch sehr interessant und stimme ich dir auch voll und ganz zu. Ich möchte aber nochmal auf dein Bild mit den Kindern zurückkommen, die von den Eltern lernen müssen. Wie schaut es denn da in Sachen KI aus? Sollte ich als Unternehmen das KI-Kind selbst erziehen oder sollte ich es in die Schule, in die Vorschule geben, dass es dort erzogen wird? Sprich also, sollte ich meine KI-Lösung selber trainieren oder von der Stange kaufen?
Ich glaube, es wurde mehr am Anfang als heute darüber geredet, dass ja alle jetzt dann ihre eigenen Modelle trainieren oder Modelle, Feintuning oder Refinement von bestehenden Modellen zu machen. Ich glaube, es gibt, es hängt ein bisschen davon ab, von meinem Use Case, es hängt davon ab, wie viel Technologiekompetenz habe ich im Unternehmen und wie viel Differenzierung kann ich denn erreichen. Typischerweise sehen wir heute viel mehr und sehe ich viel mehr Einsatz und auch Potenzial davon, ein großes Sprachmodell zu nehmen und das mit meinen Unternehmensdaten zu kombinieren über dieses RAG-Architektur, Retrieval Augmented Generation. Ich habe einen Datenpool, meine Unternehmensdaten, die ich semantisch aufsuchbar mache und ich baue eine Lösung, ein Chatbot zum Beispiel, der diese Daten durchsuchen kann und dann aber die Ergebnisse an ein von der Stange bezogenes Sprachmodell schickt, um mir dann eine Lösung dem User zurückzupräsentieren. Das ist ja dieses Retrieval Augmented Generation. Ich glaube, Feintuning wird kommen, aber eher, das wird noch dauern und eher, glaube ich, erst von spezialisierten Anbietern gemacht werden. Und es gibt noch viel Potenzial zu heben, um über dieses Retrieval Augmented Generation wirklich sehr, sehr mächtige Anwendungen in den Unternehmen zu bauen.
Mächtige Anwendung ist ein gutes Stichwort. Absolutes Hype-Thema oder als KI-Trend 2025 werden ja momentan KI-Agenten propagiert. Wie mächtig sind die denn in der Praxis aus deiner Sicht wirklich? Und vor allem, was kann ich damit auch wirklich automatisieren?
Das ist der Mega-Hype. Das ist auch Accentures Meinung. Wir veröffentlichen ja jedes Jahr eine Accenture Technology Vision. Die ist gerade jetzt Anfang September rausgekommen. Kann ich auch allen Zuhörern nur ans Herz legen, die zu legen. Ich glaube, es ist immer ein interessantes Stück Forschung und Thought Leadership, was wir mit sehr viel Aufwand produzieren. Da hatten wir letztes Jahr dieses Thema Meet My Agent schon und gesagt, das Thema kommt. Vielleicht nochmal ganz kurz zur Erklärung, worum es da geht. Das ist so eine Weiterentwicklung. Ich gehe von dem, was wir heute über einen Prompt an ein KI-System geben. Also das heißt, ich gebe eine Frage und bekomme eine Antwort. Ich gehe dazu über, dass ich einen Agenten habe, dem ich ein ganzes Task übergebe, eine Aufgabe übergebe, der aus diesem Task erstmal versucht, zu verstehen und versteht, was war denn die Intention, was muss ich denn hier tun? Und dann plant, was sind denn die einzelnen Schritte, die ich umsetzen muss? Und ein Agent ist dann ein Agent, wenn dieser Agent wirklich diese taskbasiert orientiert arbeitet und auch einen mehrstufigen Prozess durchläuft und diesen Prozess selber steuert, auch oft im Zugang zu bestimmten Tools und Werkzeugen, bestimmte Schritte abarbeitet und mir dann am Ende ein Ergebnis präsentiert. Soweit die Theorie. Es gibt coole Beispiele schon. Also zum Beispiel MetaGPT gibt es schon, glaube ich, seit ein paar Jahren, was gerade in der Softwareentwicklung ist, ein Agenten-Framework, um in der Softwareentwicklung solche Agenten zu bauen. Zum Beispiel das in der Softwareentwicklung ja typischerweise, ich habe einen Product Owner, der die User Stories schreibt und der die einzelnen Use Cases beschreibt. Ich habe vielleicht einen Architekten, ich habe einen Developer, ich habe einen Tester und ich habe einen Deployer. Viel davon kann ich in einzelne KI-Agenten gießen, die dann miteinander kollaborieren und ein ganzes Softwareprojekt durcharbeiten. Das funktioniert auch recht gut. Wir experimentieren schon lange rum und sind dabei, das auch in Produktion zu nehmen. Also das Potenzial ist da. Aber ich glaube, es ist zurzeit noch mehr Talk, als dass es in der Realität großflächig eingesetzt wird. Aber das wird dieses Jahr massiv kommen. Das Thema ist ein Mega-Hype. Wir haben auch schon im letzten Jahr in unserer Technology Vision dieses Thema beleuchtet. Die Accenture Technology Vision ist ein sehr profundes Stück an Research und Thought Leadership, was wir jährlich produzieren und im Januar veröffentlichen. Die letzte Version ist gerade rausgekommen. Oh, und ich kann nur allen Zuhörern empfehlen, sich das anzuschauen. Ich glaube, da sind viele interessante Punkte drin.
Ich hätte an der Stelle eine Verständnisfrage in Sachen KI-Agenten. Wir Journalisten neigen ja immer dazu, es möglichst zu vereinfachen und plastisch darzustellen. Wäre es komplett falsch, wenn ich sage, diese KI-Agenten sind letztlich, wir greifen zurück auf Methoden, die wir damals bei RPA, also Robotic Process Automation, genutzt haben und kombinieren die jetzt mit KI.
In einer gewissen Art und Weise hast du recht, Jürgen. Also weil ich gebe ja auch einem RPA irgendwie eine Aufgabe und dann läuft ein längerer Prozess ab und ein Ergebnis wird am Ende oder eine Rückmeldung wird gegeben, ich bin fertig. Der Unterschied ist halt, dass RPA sehr deterministisch war und KI ist probabilistisch und sehr viel geländegängiger und variabler. Und diese Agenten haben sehr viel mehr kognitive Fähigkeiten halt, als wir in RPA haben. So ein gutes Beispiel ist Sakana AI ist ein japanisches Unternehmen, die im Forschungsbereich unterwegs sind und die einen Sakana Research Agent gebaut haben, der Ende zu Ende beginnt, heute insbesondere im Bereich der KI-Forschung selber und IT-Forschung, der beginnt, Hypothesen aufzustellen, worüber man denn forschen könnte. Sich dann Daten besorgt und schaut über Experimente, diese Hypothesen zu validieren und dann ein komplettes Research Paper dazu schreibt und fertig für die Publikation macht, also Synthetisierung der ganzen Ergebnisse. Das ist wirklich ein agentisches System, was in einem längeren, stundenlang, teilweise tagelangen Prozess seriöses, profundes Research macht und wirklich auch 30%, wenn ich mich erinnere, wirklich interessante Publikationen erzeugt. Und das ist deutlich mehr natürlich als ein RPA-System, was irgendwie eine Bestellung in SAP irgendwie fertig macht.
Ja, da liegen die Vorteile auf der Hand. Jetzt mal angenommen, ich bin Unternehmer, habe deine Ratschläge gehört, habe sie auch in der Praxis umgesetzt und stehe jetzt davor, dass ich in meinem Unternehmen die KI betreiben will vor der Aufgabe. Empfiehlt es sich dazu, ein dediziertes AI Center of Excellence zu gründen oder lasse ich meine ganzen unterschiedlichen Teams und so weiter wursteln wie bisher?
Das AI Center of Excellence ist ja was wir Unternehmen empfehlen, schon viel früher, bevor es in den Betrieb gibt, zu installieren. Das ist eine, also für mich ist das AI Center of Excellence eine Art Spinne im Netz in Unternehmen, wo die Fäden zusammenlaufen, in der ich Kompetenz aufbaue, in der ich auch vielleicht auswähle, welche Modelle will ich denn im Unternehmen überhaupt einsetzen und auch architektonische Basiskomponenten schafft, die sich mit der Rechtsabteilung, mit der Security beschäftigt, was dürfen wir denn tun im Unternehmen und auch individuelle Projekte begleitet, die dann mehr und mehr auch in den einzelnen Unternehmensbereichen sich verselbstständigen können, wenn ich mehr und mehr Kompetenz aufgebaut habe. Wenn ich dann in den Betrieb gehe, wie betreibe ich solche generativen KI-Lösungen wirklich auch nachhaltig? Ich glaube, ich würde mal davon ausgehen, dass du hast einerseits natürlich zentrale KI-Komponenten, die müssen betrieben werden. Dafür brauche ich ein Betriebsteam. Das könnte durchaus durch so einen Center of Excellence passieren. Das muss aber dann halt in den Rest meiner IT-Organisation sauber eingebettet werden, weil diese IT natürlich, ich habe es ja vorhin zu beschreiben, über Orchestrierung, Automation, andere Geschäftsfunktionen orchestriert und eine sehr große Auswirkung hat in den gesamten Rest, wie meine IT funktioniert und auch orchestriert wird. Das heißt, das muss in den Rest meiner IT-Organisation, wenn ich im Betrieb bin, sehr sauber eingebettet sein. Aber da können gegebenenfalls die Kompetenzen halt sein für bestimmte Fragen, wie betreibe ich denn Data Pipelines, wie betreibe ich die dazugehörigen technischen Komponenten, all die neuen Technologien, die damit an den Start kommen, und das sind ja nicht gerade wenige. Dafür brauche ich natürlich auch entsprechende Betriebs- und Maintenance-Kompetenzen.
Wenn wir gerade beim Betrieb sind, wie schaffe ich das oder was muss ich machen, damit, ich komme wieder auf dein Kinderbeispiel zurück, dass meine KI im laufenden Jahr, am Anfang ist sie gut erzogen und brav, und wenn sie älter ist, kommt sie wie manche Kinder plötzlich in die Pflegejahre. Was muss ich denn machen, dass ich, oder wie kann ich es verhindern im Betrieb, dass sich meine KI durch das Lernen in eine falsche Richtung weiterentwickelt?
Ich muss schon, also es gibt ja diese Themen wie Model Drift und so weiter, das ist über die Zeit sich bestimmte, wie du sagst, bestimmte Unarten einstellen, die ich gar nicht erwartet hatte. Das heißt, ich brauche nicht nur im Rahmen meiner Inbetriebnahme und meines Testings das Testen von Verhalten von diesem System, sondern ich brauche auch kontinuierlich Maßnahmen und Instrumente, Testprozeduren, Validierungsprozeduren, die im Betrieb auch weiterhin die erwartete Präzision und Qualität kontinuierlich messen, und dann muss ich jedenfalls auch nachsteuern. Das heißt, ich brauche auch neues Instrumentarium in Bezug auf Qualitätssicherung, aber auch in Bezug auf zum Beispiel Compliance, in Bezug auf natürlich Data oder IP Violation, also Verletzung von Urheberrechten, das Thema des Data Biases. Das muss ich auch im kontinuierlichen Betrieb monitoren. Die gute Nachricht ist, dass es dafür auch mehr und mehr halt Anbieter gibt, die das direkt, die solche technischen Lösungen auch bieten. Die großen Cloud-Provider, Microsoft, Amazon, Google, Oracle, ich will keinen ausschließen, bauen das alle auch in ihre Cloud-Plattform entsprechend ein, solche Guardrails und Monitoring-Instrumente für KI-Systeme.
Okay. Ich habe jetzt in der letzten halben Stunde von dir sehr viele unterschiedliche Aspekte gehört, auf die ich achten sollte, was den digitalen Wandel und die KI anbetrifft. Deshalb vielleicht zum Schluss noch eine Frage. Wenn wir jetzt so dieses große, breite Band, über das wir uns unterhalten haben, in drei Punkten zusammenfassen müssten, was wären da die drei wichtigsten Lessons learned, die ich von den digitalen Spitzenreitern mitnehmen kann?
Das erste, würde ich sagen, ist die Wertorientierung. Also meine ganz klar, mir zu überlegen, wo ist der Business Case? Und darauf zu fokussieren, nicht auf die kleinen Dinge, die ganz schön und interessant sind, sondern auf die großen Fragestellungen zu fokussieren, sagen, wo kann ich wirklich die Nadel für mein Unternehmen bewegen? Das zweite ist, ich brauche einen kraftvollen Umbau und Weiterentwicklung meiner zentralen Plattform, meines Aufbau meines digitalen Kerns und im Kern dieses digitalen Kerns habe ich so eine Art kognitives, digitales Gehirn, in dem die ganzen Enterprise- und Unternehmensdaten zusammenlaufen, mit denen ich dann meine Prozesse orchestrieren kann. Das ist das Zweite, also diesen digitalen Kern KI-ready bauen und an den Start bekommen. Und das Dritte ist, am Ende machen die Menschen den Unterschied. Ich muss entsprechende Visionen für diese Menschen entwickeln und ihnen sagen, wo wollen wir eigentlich hin? Und dann auch über entsprechende Qualifizierungs-, Weiterentwicklungsmaßnahmen die Fähigkeiten aufbauen, aber auch das Vertrauen aufbauen, dass diese Technologie für alle einen Mehrwert hat und dass man auch die Fähigkeiten aufbaut, diese Transformation im Unternehmen umzusetzen. Also die Wertorientierung, die technologische Plattform und die Mitarbeitenden mitnehmen.
Da bleibt mir an dieser Stelle nur noch übrig zu sagen, danke, dass du da warst. Und ich glaube, es war nicht nur für mich, sondern sicherlich auch für viele Zuhörerinnen und Zuhörer eine lehrreiche Lesson.
Herzlichen Dank, lieber Jürgen. Mir hat viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ich konnte so ein bisschen erzählen und darstellen, was wir in Accenture so tun, was wir in der Industrie sehen. Ich glaube, insgesamt stehen wir am Anfang einer Wahnsinnstransformation, die sehr, sehr spannend wird, die neue Chancen für die deutschen Unternehmen, für Deutschland bringen, die Würfel neu mischen, indem wir uns entsprechend positionieren müssen, aber auch können. Wir müssen es nur extrem ernst nehmen und da auch kraftvoll reingehen. Und wie halt nochmal zurückkommt auf die Bitkom-Studie, 50% der Unternehmen sagen, das interessiert sie nicht oder das ist für sie nicht relevant. Das müssen wir massiv ändern, sonst werden wir den Anschluss verlieren. Vielen Dank für das Gespräch nochmal. Alles Gute.
Das war die heutige Folge von Tech Talk, Voice of Digital. Mein Gast war Tobias Regenfuß, leitender Geschäftsführer Technology bei Accenture in der Dachregion. Ich bin Jürgen Hehl, Chefreporter Future Technologies bei Computerwoche und CIO. Danke an alle, die zugehört haben. Tschüss.
Und wenn Sie jetzt noch Fragen haben, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an podcast@idg.de. Ihnen hat die Episode gefallen? Dann hören Sie auch in unsere anderen Tech Talks rein. Uns gibt's überall da, wo es Podcasts gibt.